D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ach, einen schönen guten Abend an diesem, ich hätte beinahe gesagt, beschaulichen Dienstag, aber da ist irgendwie so gar nichts beschaulich dran. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr rausguckt und irgendwas sehen könnt, außer dunkel, also hier shifts mal wieder. Aber ich bin nicht allein und muss das schlechte Wetter ertragen. Anna Wollner ist da. Guten Abend.
Guten Abend, Tom.
Du bist gerade eben durch die Tür reingestürmt, kamst noch aus einem Kinofilm raus.
Ich habe, glaube ich, auf dem Weg hier 5 Radfahrer überfahren, weil man so gar nichts sieht auf den Berliner Straßen.
Das ist die perfekte Mischung an Wetter, oder? Dunkel und Regen.
Ja, es ist super. Du siehst, ich komme jetzt aus dem Zoopalast hierher. Wir sind 10 Minuten mit dem Auto. Ich habe mich auch verfahren, muss ich sagen.
Ja?
Ich habe nämlich nichts gesehen. Das war wirklich so blindfahren.
Gott, oh Gott, furchtbar. Wir machen gleich uns hier Licht im Studio und zwar mit Abracadabra, Simsalabim.
So ähnlich.
Ne? Es geht ja diese Woche weiter. Möchte man irgendwie dem Film unterstellen, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Man möchte irgendwie schon, dass es weitergeht mit Harry Potter. Geht's auch irgendwie, aber nur zum Teil.
Anders.
Es geht anders weiter, ja. Genau, wir werden natürlich diesen Film, dieses erste Spin-off, bei dem J.K. Rowling erstmals nicht nur die Buchvorlage, sondern auch das Drehbuch zum ersten Mal geschrieben hat, natürlich heute genau unter die Lupe nehmen. Anna hat uns zu diesem Behufe auch noch Herrn Redmayne mitgebracht. Eddie Redmayne, der die Hauptrolle spielt in diesem Spin-off. Du hast ihn getroffen und auch Regisseur David Yates. Hast du beide gesehen?
Habe ich beide getroffen, den Produzenten David Heyman noch und so ein paar Nebenschauspieler. Menschen, die in diesem Film mitspielen, die man noch nicht wirklich kennt.
So, schön ausgedrückt. Ihr merkt schon, es wird zauberhaft heute Abend in eine Stunde Film mit Anna Wollner und mir. Eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei, 4 Minuten nach 8, 56 to go.
D-Radio Wissen.
Also ein bisschen ist es schon ein besonderer Dienstag heute, dieser 15. November, wenn 2 Tage später etwas im Kino startet, wo viele Fans, darf man getrost von Millionen Fans reden, viele Fans drauf gewartet haben, gehofft haben, dass es diesen Zauber neu aufnehmen kann, diese Magie der 8 Filme, dieses Franchises, das die Kino-Historie für immer verändert haben wird. Trage ich zu dick auf, Anna, oder stimmt das soweit?
Ich versuche die ganze Zeit im Hintergrund zu pfeifen, aber ich kann nicht pfeifen und kann auch nicht singen. Aber
komm, hier, pass auf, komm, du kriegst ein bisschen Gepfeife.
Danke. Na,
es ist ein Horngepfeife oder... Denke mal an Waldhorn oder sowas vielleicht, was da pfeift.
Und siehst du automatisch, ich habe Gänsehaut.
Oder?
Das ist unglaublich.
Ja, hatte ich auch an der Stelle im Film Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Da ist nämlich diese Musik aus Harry Potter, Hedwigs Theme, auch wieder mit drin. Trotzdem, aber da kommen wir sicherlich im Lauf dieses illustren Gesprächs zwischen uns beiden drauf. Trotzdem hatte ich das ein oder andere kleine Problem mit diesem Spin-off, wenngleich ich an dieser Stelle schon hinzufügen möchte, es handelt sich absolut um Jammern auf hohem Niveau. Grundsätzlich habe ich da heute einen tollen Film gesehen. Lass uns vorne anfangen, Anna. Wir können als erstes mal sagen, es hat insofern nichts mit Harry Potter zu tun, als dass wir in diesem Film wirklich keine der uns bekannten Figuren wiederfinden.
Es fällt ein Name, der Name Dumbledore, das ist kein Spoiler, weil der fällt schon im Trailer.
Genau.
Und es ist, also ich würde dir eigentlich ganz gerne kurz mit der flachen Hand auf den Hinterkopf schlagen, weil Joanne K. Rowling die ganze Zeit wirklich sehr viel Wert darauf legt, dass es halt eigentlich, Spin-off ist es schon, aber es ist halt kein Prequel und kein Sequel, weil es ist halt wirklich losgelöst von den Harry Potter-Geschichten und es ist einfach ja eine Erweiterung der Zeitachse, denn dieser Film nimmt uns mit in die 20er Jahre nach New York. Newt Scamander, ein junger Zauberer, der auf Weltreise war und dort unterwegs ein paar magische Kreaturen eingesammelt hat und diese in seinem Koffer versteckt hat, kommt in New York an und schon diese erste Szene, wie er in New York ankommt und den Zoll passiert und versucht, diesen Koffer voller Monster durchzuschmuggeln, fand ich einfach, da hat das 8-jährige Kind in mir sehr viel Spaß gehabt.
Ja, ganz schöne Szene, das 8-jährige Kind in dir oder dem 8-jährigen Kind in dir sei es von Herzen gegönnt. Was passiert ist das, was ihr vielleicht aus Trailern schon wisst oder euch an dieser Stelle denken könnt. Dieser Koffer bleibt nicht allzu lange verschlossen und die magischen Fabelwesen, die sich darin verstecken, teilweise so groß wie ein Bulli, teilweise auch nur klitzeklein, verteilen sich über die Stadt New York.
Er war offen?
Nur ein Spalt breit.
Ist dieses närrische Niffler-Ding wieder abgehauen?
Gut möglich.
Dann suchen Sie danach. Suchen Sie! Er blutet am Hals. Er ist verletzt. Oh. Aufwachen. Mr. Nomad. bei Mercy, Lewis, was ist das?
Kein Grund zu beunruhigen. Das ist ein Mörtlab.
Ein Mörtlab.
Was haben Sie denn noch alles drin?
Also ich bin schon bei Niffler ausgestiegen, weil da war ich das erste Mal spontan verliebt. So ein Maulwurf-ähnliches Wesen, das aber die Qualitäten eines Raben besitzt, weil er sich auf alles stürzt, was golden ist.
Bisschen Schnabeltier ist auch noch irgendwie mit drin.
Ja, stimmt.
Also diese Viecher rennen also durch New York und stiften da jede Menge Chaos. Aber auch das haben wir gerade schon dem kleinen Ausschnitt entnehmen können. Newt Scamander bleibt nicht lange alleine. Auch in New York gibt es als adäquat zu der Originalgeschichte so eine Art Zaubereiministerium.
Der Kongress, genau.
Es sind ein paar Sachen sind abgeändert worden. Hier heißt es nicht Zaubereiministerium, hier heißt es Kongress. Und die Muggels heißen hier nicht Muggels, sondern Nomags für No Magicians. So, also auch da gibt es eine andere Bezeichnung vielleicht für. Trotzdem ist ja doch relativ offensichtlich, dass dieses, wie hast du es eben genannt, dieses Gebäude, dieses riesige?
Ich habe ein riesiges Gebäude genannt, ich habe mir selber nicht zugehört.
Das Zaubereiministerium.
Kongress.
So, trotzdem ist es ja kein Zufall, dass dieser Kongress, vor allem wenn man dann so 48 Stockwerke mit dem Fahrstuhl da runterfährt, ganz ähnlich wieder aussieht wie das Zaubereiministerium, das wir aus den Harry Potter Filmen kennen.
Und also es ist auch keine Überraschung, dass die Gemälde an den Wänden leben, dass man Tisch nicht decken muss, dass die Lebensmittel sich selber auf den Tisch stellen.
So, dass es Zeitungen gibt, in denen sich die Bilder, die Fotos quasi bewegen in den Zeitungen.
Aber das ist alles, das war so schön. Es war wirklich so ein Stück weit, also vom ganzen Set, also nicht ganz vom Setting her, weil es ist einfach auch das New York der 20er Jahre, aber auch das fand ich so ein bisschen anders magisch, aber es war so ein Stück weit wirklich nach Hause kommen.
Newt Scamander rennt seinen verloren gegangenen Viechern hinterher, für die er natürlich, auch ohne was zu spoilern, natürlich nur hehre Absichten hegt. Es gibt einen Grund, warum er diese ganzen magischen Tierwesen nach Amerika gebracht hat, von England aus. Fakt ist aber einfach, die Viecher sind weg, stiften eine Menge Chaos und natürlich braucht auch diese Geschichte, ähnlich eines Harry Potter Universums, wieder eine dunkle Gestalt, auch wenn diese dieses Mal eine Nase besitzt. Und es gibt eine Anklage.
Dass Sie eine Meute gefährlicher Tiere freigelassen haben, war nur ein weiterer Unfall. Ist das korrekt?
Warum sollte ich das vorsätzlich tun?
Um die Zaubererschaft zu enthüllen. Um einen Krieg zwischen der magischen und der nicht magischen Welt anzuzetteln.
Ich bin keiner von Grindelwalds Fanatikern, Mr. Graves.
Da ist ein weiterer Name gefallen, den wir aus dem Harry Potter-Universum kennen, Grindelwald, genau. Colin Farrell spielt diesen ominösen Kerl, der auch was mit diesem amerikanischen Zaubereiministerium, dem Kongress, zu tun hat.
Der Chef, der würde ich...
Nicht unbedingt
der Chef. Aber
ein hohes Tier.
Ein
hohes Tier im Kongress, genau.
Der aber natürlich, wie das so ist, auch Dreck am Stecken hat und da kommt dann halt einfach die dunkle Seite ins Spiel und da passiert dann eigentlich das, was ja immer passiert, dass halt irgendwie so ein bisschen New York in Schutt und Asche gelegt wird, weil Magier auf Muggel, auf gute Magier, auf böse Magier, auf Hexen treffen und
viele fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, rings drumherum. Ist dir aufgefallen, dass wenn man diesen Film vielleicht auf drei Hauptrollen runterbrechen würde, dass wir unseren Newt Scamander haben, dass wir die Zauberin haben, die ihm hilft und dass wir einen etwas dusselig anmutenden, aber mit einem großen Herz versehenen Muggelmann haben.
Ja, ich weiß, worauf du
hinaus willst. Dass wir also in den Hauptrollen zwei Kerle und eine Frau haben.
Es ist natürlich schon so ein bisschen, wobei es ist natürlich ein bisschen angelehnt an Ron, Hermine und Harry, aber ich finde es ist eher so ein bisschen, sie sind auch ein Stück weit die Fantastic Four, weil ihre Schwester ja noch mit dabei
Stimmt.
ist. Die sind halt eigentlich zu viert. Und von der Figurenkonstellation ist es natürlich ein bisschen ähnlich wie bei Harry Potter. Sie sind aber alle wesentlich älter, sie können alle zaubern und sie sind nicht ganz so nerdig, beziehungsweise gehen nicht ganz in ihren Figuren auf. Und Dan Fogler, der Jacob Kowalski, also den Muggel spielt, der wird uns auch, glaube ich, noch eine ganze Weile begleiten. Bei den anderen bin ich mir gar nicht so sicher, ob die wirklich alle fünf Filme durchziehen wollen. Aber ich finde schon, dass abgesehen von den fantastischen Tierwesen natürlich Eddie Redmayne schon so ein bisschen heraussticht. Aber bei den fantastischen Tierwesen, ich will die ganze Zeit schon mit jemandem darüber reden. Es gab, ich glaube, es war in den 80ern, gab es so eine Kinderserie, wo so ein Typ Tiere gezeichnet hat. Es war vorne ein Zebra, hinten ein Fisch und obendrauf irgendwie ein Löwe. Und so, finde ich, sehen diese Tierwesen auch aus.
Das stimmt, das waren so dreigeteilte Klappbücher. Die konnte man so, kennst du das noch? Also das kenne ich noch. Das gab so dreigeteilte Klappbücher. Da hast du dann so, also hast du den Kopf eines Vogels, den Bauch eines Löwen und das Hinterteil von dem Nilpferd so zurechtklappen können.
Also ich kenne das wirklich noch aus dem Kinderfernsehen oder betrunken zu Studienzeiten, wenn man nachts nach Hause gekommen ist. Aber egal,
da sahen manche Menschen, die einem ähnlich auf der Straße begegnet sind, ganz ähnlich aus. Die Tierwesen, das ist natürlich, es sieht alles wunderbar, es sieht fantastisch aus. Ich fand auch die Geschichte an sich sehr rund und es hat mich auch abgeholt, aber ich weiß gar nicht genau, warum ich dieses leicht madig machende Gefühl im Bauch hatte, als ich auf dem Weg nach Hause war. Ich hatte vielleicht diesen Harry Potter Zauber erwartet. Vielleicht liegt es auch letzten Endes ganz banal am Setting. Dieses, dass es in New York ist, dass es die ganze Zeit eine große Stadt ist und dass es nicht dieses Einzigartige von Hogwarts hat, dieses sehr britische, dieses auf dem Land spielende, auch wenn zwischendurch es immer mal Szenen auch in London gab bei Harry Potter. Aber vielleicht war es das, ich kann es nicht genau sagen. Ich würde trotzdem jedem, der die Geschichten bisher mochte, der die Filme bisher mochte, nahelegen, da reinzugehen. Es geht schon weiter, können wir sagen. Du bist noch eine Stufe begeisterter als ich, Anna, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also als wir heute nach dem Film kurz SMS geschrieben haben und ich bei dir so leichte Zurückhaltung verspürte, habe ich gedacht, ich komme heute Abend einfach nicht.
Das wäre nicht schön gewesen von dir. Ich finde es viel schöner, dass du da bist, denn du hast auch noch den Filmemacher und den Hauptdarsteller Eddie Redmayne getroffen. Was die dir erzählt haben, das erzählst du uns dann wiederum gleich, du kleine Petze.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wenn ihr das manchmal mitkriegen könntet, ne, was in so Radiostudios passiert, während die Musik läuft. Ne, und dann sind die Mikrofone ja zu. Und die Menschen, die sich dann im Studio befinden zu der Zeit, während die Musik läuft, die versuchen dann so innerhalb von so beispielsweise wie jetzt gerade 3 Minuten 32 The Fjords mit All In, die versuchen dann so in 3 Minuten 32 nochmal alles kurz schnell durchzudiskutieren, was man gerade besprochen hat. Und Harry Potter, das ganze Harry Potter Universum, zu dem ja nun auch der neue Film Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind gehört, ist ein abendfüllendes Thema, oder?
Ich bleibe auch gerne noch ein bisschen.
Ja, also man kann wirklich stundenlang drüber, dann erinnert man sich an dies und jenes und du hast gerade gesagt, Anna, der letzte Harry Potter Film, mittlerweile 5 Jahre schon her wieder, also auch so wie Zeit vergeht, ne?
Da hatte ich noch keine grauen Haare.
Wahnsinn.
Habe ich heute auch noch nicht, insofern ist egal.
Kann ich deutlich von hier sehen, nicht ein einziges. Also wirklich, wirklich irre. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Sicherlich zum Wochenende jetzt nach Kinostart am Donnerstag ein absoluter Kassenschlager, speziell wenn das Wetter so beschissen bleibt, dann mit absoluter Sicherheit. Bin trotzdem sehr gespannt, wie es sich entwickelt, auch im Hinblick auf mögliche weitere Filme, wie viele davon tatsächlich umgesetzt werden, ob es einen ähnlichen Sog entwickeln kann wie die Harry Potter-Verfilmungen, also die Original 7 Bände. Ich bin noch zwiegespalten. Aber es darf mir auch mal sein. Wenn ihr reingeht jetzt, übers Wochenende zum Beispiel, dann versucht doch vielleicht mal genau das in Worte zu fassen und schickt mal eine Mail. Guckt mal, ob es euch ähnlich ging, ob euch die Geschichte von den Haarspitzen bis zu den Zehennägeln sofort packt oder ob ihr ein ähnliches Gefühl habt wie ich, dass es ein toller Film ist, aber dass dieser Zauber, dieser Charme vielleicht auch einfach nicht wiederholbar ist. Vielleicht war das auch gekoppelt an diese drei jungen Hauptdarsteller. Das ist so ein ganz eigenen Charme hatte, den man nicht einfach kopieren kann. Vielleicht ist das die ganz einfache Begründung dafür.
Aber das finde ich hier jetzt auch, um einen ganz eleganten Bogen zu schlagen. Bei den ersten Harry Potter Filmen hatte man wirklich Schauspieler, wenn man sich das heute nochmal anguckt, was sie da abgerufen haben, die Jungen, das tat teilweise schon weh. Also die waren einfach ja auch noch total unerfahren etc. Total. Und hier hat man jetzt tatsächlich Schauspieler genommen, der eine hat einen Oscar. Also Eddie Redmayne, ne? Eine Oscar-Nominierung, einen Oscar. Und da finde ich halt auch irgendwie so ein bisschen das Schöne daran, die sind alle selber totale Fans. Ezra Miller, der hier auch eine tragende Nebenrolle hat, zum Beispiel mit dem haben wir ein Quiz gemacht im Interview, den haben wir wirklich so Sachen gefragt wie, auf welchem Sitzplatz im Hogwarts Express hat Hermine gesessen, als sie Harry das erste Mal gesehen hat und der wusste das. Krass. Ich dachte so, oh Gott, ich muss erstmal, welches Buch war das? Und der wusste das aus dem FF. Und
ich weiß noch, dass sie seine zerknickte Brille repariert hat.
Da weißt du auch in dem Fall tatsächlich, erinnerst du dich?
Die erste Fahrt nach Hogwarts, wo sie sich kennenlernen. Schlaumeier Hermine kann schon diesen Zauber, um Harrys Brille zu reparieren. Da kann ich mich dran erinnern.
Und Eddie Redmayne zum Beispiel auch war als Kind total auch von Magie begeistert und wollte unbedingt Zauberer werden.
As a kid, I was obsessed with magic and I used to take it out really seriously. And there's this amazing place in Charing Cross near here, a place called Davenport. And I used to go there and buy tricks and things. And so always used to go to Scotland to see my grandma, and I'd make her like take me around to find magic shops. So when I got cast as Newt Scamander, my 95-year-old grandmother was really happy. She was like, I always knew you.
Bitte.
Komm, noch ein drittes Mal, gemeinsam. Ich musste nur gerade dran denken, das letzte Mal, dass ich Eddie Redmayne getroffen habe zu The Theory of Everything, der hat auch so eine ganz charmant britische Mischung aus Schüchternheit, aber auch so einer Begeisterung, die dem auch bei jedem Wort aus den Augen funkelt.
Ja, der zappelt auch unglaublich rum. Und du hast auch, bevor der im Raum war, hat man ihn schon so 5 Hotelgänge weiter gehört, weil der auch so eine laute Lache hat. Und der hat eigentlich auch ja ein sehr, sehr tragisches Schicksal, weil was viele gar nicht mehr wissen, Eddie Redmayne hat für einen Harry Potter Film vorgesprochen und wurde beim Casting einfach nicht genommen.
Before I was acting properly, I auditioned for Tom Riddle and it was pretty catastrophic, the audition. It was with like the 7th assistant casting director and I didn't get through like a line and a half before being asked to leave.
Gott, der arme Kerl.
Oh ja, aber ich würde sagen, sein Glück, es hat damals nicht geklappt mit Tom Riddle, dann kam ein Oscar, dann kam jetzt eben Newt Scamander und er hat aber trotzdem bei den Dreharbeiten dann in einem entscheidenden Moment wirklich auch fast versagt, nämlich als es darum ging, das erste Mal den Zauberstab in die Hand zu nehmen.
It was kind of this moment that my inner 8-year-old magic-obsessed child had waited for all his life. And I picked it up and I got complete stage fright. And I didn't know what to do with it. And I was like, wait a second, but I did magic when I was a child. But it's weird because you sort of, because it doesn't really do anything. And you sort of, so we went to one school.
Lampenfieber, weil er einen Zauberstab in der Hand hatte.
Ja, und sie mussten dann tatsächlich extra noch in die Zauberstabschule gehen. Und ich habe das gestern mal ausprobiert. Wir haben auch Zauberstäbe bekommen nach dem Interview. Ich habe in der U-Bahn gesessen und versucht zu zaubern und es hat nicht funktioniert. Aber einzig und allein aus dem Grund, weil ich nicht in der Zauberstabschule war.
Das ist vollkommen richtig. Ja, hättest du damals nicht ständig das Zauberstaben geschwänzt, dann hättest du da jetzt auch mehrere Erfolge zu verbuchen. Wie ist denn das überhaupt so mit Eddie Redmayne und Viehzeug? Ich meine, er umgibt sich ja im Film mit jeder Menge fantastischen Tierwesen, die man im Echt natürlich dann nicht sehen kann, die da alle nachher rein animiert worden sind. Hat er eine Beziehung zu Tieren grundsätzlich?
Also er musste bei den Dreharbeiten sehr, sehr tief in sich gehen, weil er konnte da jetzt nicht so richtig Method-Acting-mäßig auf einen sehr, sehr großen animalischen Erfahrungsschatz zurückgreifen, aus einem ganz einfachen Grund.
I had a dog when I was a kid called Darby, and that was the only animal I've had, but I'm like super allergic to cats. I love horses and I love riding, but so I just have to take antihistamine when I'm around that dog.
Also ultra allergisch gegen die meisten Tiere, aber Entschuldigung, der hatte einen Hund, der Dobby hieß?
Ja, da bin ich auch drüber gestolpert, weil das ist ja eigentlich auch der Hauself gewesen. Also da sieht man mal diese Harry Potter-Versessenheit so eines Eddie Redmaynes.
Absolut. Hat er sonst noch irgendwas Sinnvolles gelernt? Vielleicht auch so eine klassische Frage. Hast du irgendwas gelernt aus den Dreharbeiten, was man dann fürs echte Leben mal irgendwie anwenden kann? Hat er da was erzählt?
Ja, da gab es etwas, was ihn überhaupt nicht weiterbringen wird. Es gab nämlich, es gibt in dem Film, also erstmal gibt es eine Szene, wo er so eine Art Breakdance auf dem Boden macht, um ein weggelaufenes, wild gewordenes, magisches, Nashorn-ähnliches Wesen einzufangen. Und es sieht wirklich so eine Mischung, es ist eine Mischung aus einer Spastik und einem Breakdance, wie er da so über den Boden robbt.
Das stimmt.
Und er hat natürlich, weil er ja dachte, okay, ein bisschen was muss ich ja tun für mein Geld, beschäftige ich mich ein wenig mit Tieren und hat sich mit verschiedenen Menschen getroffen, die sich beruflich mit Tieren auseinandersetzen und hat von einer Tiertrainerin etwas sehr Sinnloses gelernt.
There was this woman who worked with rhino and she showed me that if you rub a rhino behind their back leg just beneath their knee for about 15 minutes, then it's like a weird erogenous zone and they just like relax and like lie down. And I was like, that's really amazing, but I don't know how I can use that.
Also das werde ich mir auf jeden Fall merken für die nächste Namibia-Safari. Wenn da irgendein wild gewordenes Nashorn auf mich zustürmt, dann weiche ich kurz aus und kraule es dann am hinteren Oberschenkel kurz oberhalb vom Knie.
15 Minuten lang.
15 Minuten lang. So lange muss das wilde Nashorn stund stillhalten. Aber dann wird es, wenn ich Eddie Redmayne richtig verstanden habe, irrsinnig geil.
Ich gucke mir das dann auf YouTube an.
Großartig. Schön, Anna. Vielen Dank fürs Mitbringen von Eddie Redmayne aus London zum Film, der am Donnerstag in den Kinos startet und mit Sicherheit ein großer Erfolg werden wird. Habt ihr schon über sowas wie Fortsetzungen gesprochen? Ist was Spruchreifes schon oder gibt es nur eine vage Planung?
Nee, die Planung ist sehr, sehr, sehr konkret. Okay. Die ist so konkret, dass Joanne K. Rowling alle 5 Drehbücher gefühlt fertig hat.
Mhm.
Es ist quasi wirklich alles in Arbeit. David Yates, der Regisseur, der auch die letzten 4 Potter-Filme gemacht hat,
genau,
der wird jetzt erstmal den und noch, ich glaube, 2 weitere machen.
Wahnsinn.
Denn Fogler, einer der Schauspieler, hat sich verplappert, der wird wohl bei allen dabei sein.
Mhm.
Und Eddie Redmayne ist dem Ganzen jetzt auch nicht abgeneigt gegen.
Wahnsinn. Wir können also diese ganze Aktion beenden mit den Worten: Nach Harry Potter ist vor Harry Potter. Es bleibt nicht beim Spin-off, sondern es wird mehr so eine Art Spin-off-Franchise werden.
Ich suche die ganze Zeit das Wort für, also nicht Trilogie, sondern Fünfologie?
Quintologie.
Quintologie, das klingt gut.
Ich würde sagen Quintologie. Und aus dem Spin-off machen wir jetzt einfach, kreieren wir auch noch schnell ein neues Wort für unsere gesamte Branche. Es wird ein French-Off.
Das merke ich mir.
Ein Franchise-Spin-Off, es wird ein French-Off, was sie da jetzt machen. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Die Legende vom Potter geht weiter, selbst ohne Harry Potter. Danke, Anna. Und wir bleiben natürlich bei die ganze Sache an Ball.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
In dieser ganzen Comedy- und Stand-Up-Szene ist es hier gar nicht so einfach, sich über Jahre an der Spitze zu halten. Einer, der das aktuell gerade sehr deutlich merkt, ist zum Beispiel Mario Barth. Wann habt ihr Mario Barth das letzte Mal irgendwo gesehen? Jahrelang tierisch erfolgreich das Berliner Olympiastadion vollgemacht, 70.000 Besucher. Schwierig offenbar, da über lange Zeit dran zu bleiben. Einer, dem das schon sehr lange gelingt, ist Dieter Nuhr, der sich so eine Art von Humor rausgesucht hat, die immer so ein bisschen zwischen Anfang 20 und Mitte, Ende 50 hin und her pendelt. Der Brad Pitt der deutschen Stand-Up-Szene wird er genannt. Und eigentlich hätte er mit der Sendung hier eine Stunde Film bei D-Radio Wissen auch nicht besonders viel zu tun. Er ist kein Schauspieler, er hat keinen Film gedreht, er hat nicht mal irgendwo als Cameo mitgespielt. Und trotzdem ist er gleich unser Gast. Ich habe ihn nämlich neulich abends gesehen bei einem Auftritt in Berlin. Da hat er eine Show aufgezeichnet und hat zum Beispiel, wie er das häufig macht, so über so Altersdinge gesprochen.
50 war für uns früher gleichbedeutend mit Tod. Heute ist man mit 60 Best-Ager. Das ist diese politische Korrektheit heute, dass man alten Menschen das Gefühl gibt, sie leben noch. Ja. Und immer häufiger stimmt es. Die Autobahnen sind voll mit Rentnern, Surfbrett um Dach oder diese Skiboxen obendrauf, die so aussehen wie Särge, dass man denkt, wenigstens haben sie vorgesorgt für die Rückfahrt. Nicht wahr? Ja, ich kann.
Stand-up-Programm von Dieter Nuhr halt. Was hat das jetzt mit einer Stunde Film zu tun? Immer noch nicht so besonders viel. Interessant wird's an der Stelle, wo ihr euch einen Gag wie diesen vorstellen müsst, mit Dieter Nuhr auf der Bühne. Und das Ganze seht ihr jetzt beispielsweise in Kanada, in den USA, in Namibia oder irgendwo in Usbekistan über Netflix mit englischen Untertiteln. Dieter Nuhr hat sein deutsches Stand-up-Programm aufgezeichnet für Netflix. Ab Donnerstag ist das international zu sehen mit englischen Untertiteln. Wer da eigentlich drüber lachen können soll. Dieter Nuhr ist da. Schönen guten Abend.
Hallo. Ja, mit Filmen habe ich ja echt gar nicht viel am Hut. Ich habe da noch nicht mal einen gedreht.
Aber schon mal einen gesehen wahrscheinlich.
Einen gesehen schon, ja.
Ja,
ja, das stimmt. Oder 2, glaube ich sogar.
Mhm. Ich habe dich gesehen in einer Konstellation, die ich extrem interessant fand. In einer Dieter Nuhr Show, nur in Berlin, live Comedy, Stand-Up. Insofern ist noch nichts Außergewöhnliches dabei gewesen. Das machst du seit vielen Jahren,
ja,
extrem erfolgreich. Das Besondere war gestern Abend, dass es eine Aufzeichnung war für Netflix. Und zwar jetzt nicht nur so eine Sparte für ausschließlich Netflix Deutschland, die mal eine Show von dir zeigen wollen, sondern es ist tatsächlich so eine Netflix International Idee dahinter. Erklär mal bitte kurz, wie es überhaupt jetzt zu dieser Konstellation gekommen ist.
Eigentlich war das geradezu symbiotisch, ja. Also es war so, dass ich wirklich dachte, eigentlich ist es blöd, dass ich mein Zeug, das es nur in Deutsch gibt eigentlich, dass es so diese Begrenzung auf diesen deutschsprachigen Raum hat. Auf der anderen Seite will ich es auch nicht einfach übersetzen und jetzt auch versuchen, in Amerika auf Tournee zu gehen. Das ist mir auch ein wenig, ja, mühsam oder auch gekünstelt. Und dann kam diese Anfrage von Netflix und ich habe, glaube ich, 10 Sekunden gebraucht, um zu sagen, das ist eine wirklich gute Idee, das machen wir. Da läuft es erstmal mit Untertiteln. Bin sehr gespannt, ob sich das jemand anguckt in Gambia oder in den USA oder in Laos. Ja, aber ich bin sehr gespannt und sollte das jemand tun, wäre es natürlich sehr schön. Auf Dauer würde ich schon gerne mein Programm auch mal in Englisch parallel dazu einspielen und dann mal gucken, was so geht. Dann muss man natürlich auch Inhalte ein bisschen anpassen. Dann fängt man an, den Amerikanern zu erklären, wie das bei uns geht. Und dann fängt es an, wieder eigene Komik zu erzeugen. Das heißt, die ersten 10 Minuten vom Programm beschäftigten sich eigentlich so damit, mit diesen Fragen, wie geht das in Amerika, wo man eben aufpassen muss, wenn sich einer am Schenkel klopft vor Lachen und so, dass man nicht verantwortlich gemacht wird, wenn sich da ein blauer Fleck bildet, eine Thrombose und dann stirbt der Mann und dann muss ich nachher der Witwe 10 Millionen Dollar überweisen oder 100 oder Milliarden, die ich gar nicht in der Portokasse habe.
Michael Mittermeier, der das ja mal tatsächlich gemacht hat,
ja, auf Respekt, ja.
Clubtour gegangen ist, ein Kollege von dir, kennt euch ja nun auch schon ewig, kann man fast sagen, ja. Der hat es versucht auf Englisch durch ein paar Clubs in den USA, hat auch davon damals witzige Geschichten zu erzählen gehabt, die dann wieder Inspiration für Neues waren, aber es gibt ja, das weißt du auch, in der amerikanischen Stand-Up-Comedy-Szene den wirklich einbetonierten Spruch, Germans don't do comedy, they do beer.
Ja.
Jetzt deutsch untertitelt. Ich habe gestern, während ich dir zugeguckt habe, versucht mir vorzustellen, wie der Amerikaner guckt, wenn er das sieht bei Netflix. Ist da auch so ein bisschen Klischee-Erfüllung dabei?
Das versuche ich natürlich zu vermeiden, unbedingt, ja. Also Klischees werden ja in meinem Programm eher aufgebrochen als bestätigt. Insofern glaube ich auch, dass ich vielleicht dazu geeignet bin, das Klischee vom humorlosen Deutschen aufzubrechen. Ich glaube auch gar nicht mehr, dass unser Klischee so ist, weil spätestens seit der WM 2006 weiß die ganze Welt außer den USA, die sich natürlich für Fußball gar nicht interessieren, fällt mir gerade auf, dass Deutschland auch ein Land ist, in dem man gerne feiert und in dem man Spaß hat. Und ich glaube sowieso, dass diese Klischees nicht mehr so richtig funktionieren.
Ich möchte nichts spoilern von dem Programm, trotzdem auf ein paar inhaltliche Punkte eingehen, was nämlich gerade dieses Untertiteln für die arme Sau, die sich da dran setzen muss, extrem schwer macht. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast diese ganze Gender-Nummer im Programm gehabt, unter anderem auch bezogen auf den deutschen Straßenverkehr, Verk sie, Verk es. Das ist ja quasi, weil es diesen grammatikalischen Fall im Englischen gar nicht gibt, ja. Das ist ja quasi passagenweise.
Ja, das habe ich auch mit Absicht, ehrlich gesagt, reingemacht, weil ich das eine lustige Idee fand. Ich war sehr gespannt, weil ich bin sehr so gespannt, was sie damit machen. Es ist eigentlich die einzige Passage in dieser Art, für die ich bei den anderen Passagen habe ich darauf geachtet, dass sie übersetzbar sind.
Richtig. Also,
klar, habe ich darauf geachtet, aber ich habe gedacht, du musst auch irgendwas reinmachen, was so speziell, was gar nicht funktioniert. Und dann habe ich diese Stelle reingenommen, weil sie eben extrem sprachlich ist und bin sehr gespannt, was die machen. Grundsätzlich ist diese Art von Genderisierung ja in Amerika fast noch extremer und radikaler als bei uns. Mhm. Also man wird das irgendwie übersetzen müssen, dass Actor und Actress zum Beispiel, dass man nicht einfach Actor sagen darf in den USA, weil man sonst erschossen wird, was da ja sowieso eine übliche Art der Auseinandersetzung ist. Da muss man wahnsinnig drauf aufpassen. Die kennen, also die wissen, worüber ich rede, aber es wird schwer sein, den speziellen Fall zu übersetzen.
Grundsätzliche Frage dazu, auch wie du das Programm zusammengestellt hast, denn auch das hatte für mich was sehr Logisches, Nachvollziehbares. Du bist reingegangen ins Programm mit englischsprachigen Anteilen auch, hast da am Anfang mitgespielt.
Ja.
Paar amerikanische Klischees, paar deutsche und bist dann aber tatsächlich relativ stringent rübergegangen in so eine, in den klassisch deutschen Humor, wie du ihn seit Jahren benutzt, ne? Dieses Aufbrechen von Situationen, dieses Deutschsein. Wie hast du es für dich gestern Abend unter dem Aspekt dieser Netflix-Nummer ausgewählt?
Mache ich aus dem Bauch raus sowas. Mhm. Also ich habe teilweise Texte neu geschrieben, vor allen Dingen natürlich den Anfang. Habe teilweise auch Sachen aus das aktuelle Programm natürlich genommen, habe aber auch gedacht, ich will jetzt gar nicht mal Einfach diese Routine reinkommen lassen, so des täglichen Programms. Hab ein paar alte Sachen, wo ich dachte, Mann, die passen jetzt gut an dieser Stelle. Da hast du doch was zu, habe gesucht in meinem Fundus und so weiter und habe das dann neu zusammengesetzt. Das ist so eine Vorgehensweise, die ich übrigens ganz oft mache, wenn Texte zu lang werden zu einem Thema, dass ich sie sogar einfach mechanisch mal blind schneide. Nach dem optischen Schriftbild, also und auseinanderziehe und andere Sachen reinsetze und gucke, ob ich auf Übergänge komme und so, ergeben sich manchmal völlig neue Gedanken und manchmal macht man es auch einfach wieder zurück. Ja. Und diese Art von Puzzlearbeit ist für mich also insofern tägliches Handwerk.
Du lebst ja als Stand-up-Comedian von der unmittelbaren Reaktion des Publikums. Das einfach nur aufzuzeichnen in einem leeren Raum wäre einfach weniger witzig, weil diese Interaktion fehlt.
Ja, würde gar nicht funktionieren.
Die Fernsehprogramme, Fernsehshows, die du schon gemacht hast und machst, sind auch darauf ausgerichtet. Du hast ein Publikum da und hast auch so eine Live-Situation. Das klassische Fernsehen sendet live. Jetzt sind so Plattformen wie, das ist auch eigentlich schönes Wortspiel, so Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime, speziell ausgelegt auf Video on Demand und nicht auf diese Live-Situation. Ist das perspektivisch gesehen für Comedy dann auch eine Herausforderung, da umdenken zu müssen, weil es was ist, was ja auch nach 3-4 Monaten im Speicher immer noch funktionieren soll?
Ja, ist schon so, dass man eben gucken muss, dass man nicht nur über Dinge spricht, die gerade eine Aktualität haben. Die Halbwertszeit von Informationen wird immer geringer. Das heißt, es passieren so Sachen wie, es ist eine große Aufregung da, das ganze Land spricht über nichts anderes. Und in der nächsten Woche schon hat man auf der Bühne das Gefühl, das geht gar nicht mehr, das musst du rausschmeißen, das interessiert keinen Menschen mehr. Und das ist in der Tat etwas, was die Möglichkeiten des Video on Demand so ein bisschen einschränkt. Das heißt, ich muss mein Programm auch anders zusammenstellen. Es muss mehr Allgemeingültigkeit haben, was ich sage. Es darf nicht tagesaktuell sein. Und insofern glaube ich auch, dass das normale Fernsehen, sprich das Fernsehen, was im Programm macht um eine bestimmte Uhrzeit, auch weiterhin seine Berechtigung haben wird in der Aktualität. Das sind zwei ganz unterschiedliche Rezeptionsformen und die haben beide ihre Berechtigung und es wird immer gegeneinander ausgespielt, so als würde jetzt Netflix das Fernsehen umbringen oder ich glaube da nicht dran, dass es Video on Demand sich durchsetzt oder so. Also ein Schwachsinn, der da erzählt wird. Ich glaube, dass einfach beides nebeneinander her existieren wird und beides immer seine eigenen speziellen Stärken haben wird.
Dieter Nuhr, der Brad Pitt der deutschen Comedy-Szene.
Aha.
Ab jetzt auch bei Netflix zu sehen, nur in Berlin war die Show. Wir sind gespannt, was draus wird und ich hoffe, dass wir uns in diesem oder einem ähnlichen Zusammenhang bald wieder zusammensetzen können.
Ja, freue ich mich drüber dann.
Danke dir.
Bis dann.
Die Radio Wissen.
Film News.
Wrestling gegen Super-Echsen? Er ist selbst dran schuld, wenn man ihn immer in die Wrestling-Ecke steckt, diesen Dwayne The Rock Johnson. Schließlich steigt der Hollywood- und Ex-Wrestling-Superstar ja auch immer mal wieder für Kämpfe in den Ring. Der Witz daran ist, nichts könnte ihn weniger beleidigen. Johnson steht gerne zu diesem ebenfalls höchst erfolgreichen Teil seiner Karriere. Da wundert es einen wenig, dass er in seinem nächsten Film auch wieder mal in den Ring steigt, selbst wenn das in diesem Fall dann doch eher metaphorisch gemeint ist. In Rampage ab 2018 im Kino wird Dwayne gegen Monsterechsen, Werwölfe und Riesenaffen antreten. Das waren nämlich die Gegner, die man als Spieler in den 80er Jahren am gleichnamigen Automaten zu erwarten hatte. Die Verfilmung eines der erfolgreichsten Automatenspiele wird also das nächste Projekt. Bei Dwayne Johnson klingelt damit wohl weiter die Kasse. Die Baywatch-Auflage wird vermutlich ein Riesenerfolg und aktuell steht er für Jumanji 2 vor der Kamera. Kein Wunder, dass The Rock 2015 der bestverdienende Schauspieler Hollywoods war. Nun also doch endlich eine Verschwörung. Gut, die Überschrift ist irreführend, wir klären auf. Nicht die folgende Meldung ist endlich eine Verschwörung, sondern es geht endlich weiter in Sachen Stieg Larsson-Verfilmungen. Ihr erinnert euch an Verblendung, den ersten Teil der David Fincher-Neuauflage, 2011 mit Daniel Craig und Rooney Mara in den Hauptrollen. Ein Teil gedreht, danach aber Funkstelle von den Teilen 2 und 3. Also Verdammnis und Vergebung wollte keiner mehr was wissen. Nun geht es offenbar weiter und auch Rooney Mara soll als Lisbeth Salander weiter mit dabei sein. Nur der Titel wird geändert. Aus Teil 2 Verblendung wird nun, richtig, Verschwörung. Die Stieg Larssons-Fan unter euch wittern schon, was da passiert ist. Man springt in der Hollywood-Variante der Verfilmung einfach von Buch 1 direkt zu Buch 4. warum auch immer. Regie wird auch nicht mehr David Fincher führen, sondern Evil Dead-Regisseur Fede Alvarez. Ob rechtliche Probleme der Grund für die Verzögerung und das Aussparen von Roman 2 und 3 sind, ob Daniel Craig noch einmal mit dabei sein wird, wann Verschwörung in die Kinos kommt, wenn wir es wissen, sagen wir es euch. Game of Thrones Nachfolger? Wir hatten euch seinerzeit nach einem ersten Einblick schon von HBOs neuer Serie Westworld vorgeschwärmt. Dieser Sci-Fi-Serie basierend auf dem gleichnamigen Spielfilm aus den 70ern mit Yul Brynner in der Hauptrolle. Es geht um einen futuristischen Vergnügungspark in den USA, in dem die dort arbeitenden Roboter eine Art Aufstand gegen die Besucher anzetteln. Anthony Hopkins spielt eine der Hauptrollen. In den USA läuft die erste Staffel seit Oktober, hier bei uns zurzeit nur auf Sky zu sehen, und erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Anders ausgedrückt, die Fans drehen nach 8 Folgen völlig frei. Daher hat Sender HBO jetzt ganz frisch Staffel 2 in Auftrag gegeben, mit der Option auf noch mindestens eine weitere. Dem Sender kommt der Hype genau passend, denn das Lied von Eis und Feuer wird nach nur noch 2 weiteren kurzen Staffeln ja endgültig ausgesungen sein. In den 7 Königslanden ist dann Sense. Wann und wo Westworld außerhalb von Pay-TV-Sender Sky bei uns zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Bei anhaltendem Erfolg wird es aber sicher irgendwann Alternativen geben.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ganz genau so heißt diese Sendung und die ist für heute Abend, für Dienstag, den 15. November 2016 auch schon wieder vorbei. Das schon betone ich deshalb so überdeutlich, um euch klarzumachen, wie leid mir das tut, dass dem so ist. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder und dann werfen wir unter anderem einen genaueren Blick auf einen Film, der auch schon diese Woche anläuft, den wir aber einfach nicht mehr in die Sendung bekommen haben. Amerikanisches Idyll heißt er. Das ist das Regiedebüt von Ewan McGregor und der wird genau dann nächsten Dienstag unser Gast in eine Stunde Film sein. Ewan McGregor, Jennifer Connelly in Amerikanisches Idyll gucken wir dann, wie gesagt, nächsten Dienstag, wenn der Film frisch in den Kinos ist. Ganz besonders drauf. Wenn ihr euch fragt, was sonst diese Woche eigentlich noch außer Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind anläuft, kurzer Überblick gerne auch darüber. 2 andere Filme, die eventuell noch relevant sein könnten. Patterson, das ist der neue Film von Jim Jarmusch, den habe ich bei den Filmfestspielen in Cannes in diesem Jahr, an einem Dienstagmorgen um 8 Uhr gesehen, nachdem ich 3,5 Stunden gefühlt geschlafen hatte. Dass dieser Film mich nicht umhauen konnte, ist vielleicht auch ein bisschen dieser Situation geschuldet. Müsst ihr gucken, es ist wirklich ein typischer Jim Jarmusch-Film. Adam Driver spielt die Hauptrolle, geht um einen jungen amerikanischen Poeten, der tagsüber Bus fährt, ein ziemlich einfältiges, langweiliges Leben führt und nebenbei halt ganz außergewöhnlich tolle Gedichte schreibt. Ich habe mich, gebe ich gerne offen zu, sehr gelangweilt in dem Film. Es gibt aber auch Kollegen, die gesagt haben, ein Film wie ein Gedicht. Vielleicht sind wir deshalb so auf die Ketten gegangen. Außerdem noch diesen Donnerstag neu im Kino, Jeder stirbt für sich allein. Den habe ich auf der Berlinale gesehen, noch auf dem Festival sozusagen vor Cannes. Brandon Gleeson, Emma Thompson, Daniel Brühl, da kann man leider drunter schreiben, just another Nazi-Movie, muss man also auch nicht unbedingt gesehen haben. Das also noch als kurzer Überblick. Tom Westholt ist für heute Abend raus. Bis nächsten Dienstag. Habt eine gute Woche.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.